Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Benedikt Kaninski. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind. An einem Abend, an dem der Blick natürlich auf dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien liegt. Die Ausgangslage für die deutsche Mannschaft hat sich etwas verbessert. Costa Rica schlug die favorisierten Japaner am Vormittag völlig überraschend mit 1:0. Armin Lehmann mit den Einzelheiten.
Es war ein zäher Kick mit einer dann dramatischen Schlussphase. 0:7 hatte Costa Rica gegen Spanien verloren. Doch gegen Japan stand die Defensive weitestgehend stabil. Und es reichte den Mittelamerikanern ein einziger Torschuss zum Sieg. Keisha Fuller traf in der 81. Minute mit einem haltbar scheinenden Schuss in den linken Torwinkel. Japan enttäuschte komplett. 0 Torschüsse in der ersten Halbzeit, nur wenige Chancen im zweiten Durchgang. Die glänzende Ausgangsposition haben die Blue Samurai verspielt. Costa Rica hingegen hat nun wieder alle Chancen aufs Achtelfinale. Torschütze Fuller blickte schon voraus auf das möglicherweise entscheidende Spiel gegen Deutschland am Donnerstagabend.
Das wird schwieriger als heute und auch schwieriger als gegen Spanien. Aber wir vertrauen uns und wir vertrauen Gott, dass wir das schaffen werden.
Durch den Sieg Costa Ricas kann sich die DFB-Elf im Spiel gegen Spanien sogar eine Niederlage erlauben und wäre trotzdem noch nicht ausgeschieden.
Mit einem Sieg würde Deutschland heute Abend nach Punkten mit Spanien, Japan und Costa Rica gleichziehen und hätte alle Chancen auf das Achtelfinale. Bei einer Niederlage muss Deutschland dann am letzten Spieltag gegen Costa Rica gewinnen und Spanien gleichzeitig Japan schlagen. Dann bräuchte die deutsche Mannschaft die beste Tordifferenz, um weiterzukommen. Bei einem Unentschieden heute Abend wäre Deutschland auf Schützenhilfe der Spanier oder Japaner angewiesen. Der Blick auf den Tabellenrechner wird die deutsche Mannschaft aber heute Abend vermutlich nicht interessieren. Vor dem Spiel schalten wir später in der Sendung auch noch zu meinem Kollegen Philipp Hofmeister ins Al-Bayat-Stadion mit den Eindrücken vor dem Spiel gegen Spanien. Auch in der Gruppe F standen heute die vorentscheidenden nächsten Gruppenspiele an. Belgien hätte mit einem Sieg schon ins Achtelfinale einziehen können, aber Marokko zeigte eine kämpferische Leistung und gewann mit 2:0 gegen den Turniermitfavoriten Belgien. André Siems mit den Einzelheiten.
Ganz lange Gesichter bei den Belgiern, die in diesem Spiel sehr viel schuldig geblieben sind. Marokko hat die erste Halbzeit abgeschenkt, überließ Belgien das Spiel. Die Mannschaft von Roberto Martinez war aber im Abschluss zu schwach. In der zweiten Hälfte wurde Marokko dann stärker, taute richtig auf, unterstützt von den Fans, die das Stadion fest in ihrer Hand hatten. Eine gute Viertelstunde vor Schluss schoss der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler Sabiri das 1:0 für Marokko. In der Nachspielzeit erhöhte Abouchlal auf 2:0 nach einem Konter. Belgien hatte keine spielerischen Ideen mehr und verliert gegen Marokko überraschend mit 0:2.
Und aus Belgien erreichen uns Berichte von gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Hauptstadt Brüssel. Nach der Niederlage Belgiens soll es zu Krawallen gekommen sein. Ein Journalist wurde durch einen Feuerwerkskörper im Gesicht verletzt. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Insgesamt waren rund 100 Beamte im Einsatz. Auch Kroatien und Kanada standen sich heute gegenüber. Die Kanadier überraschten im ersten Spiel schon Belgien. Nach der 1:4-Niederlage gegen Kroatien ist Kanada aber schon jetzt ausgeschieden.
Ein Spiel, ein Sieger, aber zwei Helden. Kroatien gewinnt mit 4:1 gegen Kanada. Der glückliche Held des Abends heißt Andrej Kramaric, Doppelpacker für Kroatien. Und der traurige Held heißt Alfonso Davies, der Kanadier, der das erste WM-Tor für sein Land bei einer WM erzielt hat. Aber es hat nichts genutzt. Die frühe Führung der Kanadier konnten die Kroaten noch vor der Pause auf 2:1 drehen. Kramaric und Livia. Kramaric war es auch, der dann in der 70. Minute für die Vorentscheidung das 3:1 gesorgt hat. Und in der Nachspielzeit das 4:1 durch Meier. Deckel drauf. Kanada wird nicht die K.O.-Runde erreichen. Und Kroatien atmet auf, kann mit dem Achtelfinale schon liebäugeln.
Julia Metzner berichtet. Es gibt bisher viele Überraschungen bei dieser WM, zumindest sportlicher Natur. Auch der Sieg von Saudi-Arabien gegen Argentinien war so ein unvorhersehbares Ergebnis. Beim Blick auf Saudi-Arabien fällt aber auf, dass dort eine klare Strategie im Hinblick auf den Sport zu erkennen ist. Gleichzeitig werden Sportgroßereignisse auch politisch genutzt, um nach außen ein positives Bild des Landes zu erzeugen. Simon Müller ist Gründer und Geschäftsführer der Firma Sports Hub KSA, die in Saudi-Arabien unter anderem Sportveranstaltungen für den Breitensport organisiert. Ich wollte von ihm wissen, wie die Menschen im Land auf das Abschneiden der saudischen Nationalmannschaft reagiert haben.
Eine ganz, ganz große Rolle. Also Fußball ist hier vielleicht noch mehr König als in Deutschland. Fußball ist wirklich die Nummer eins bei allen, also bei Männern, Frauen, Kindern, Familien ist Fußball die Nummer eins. Und der Sieg, der kam ja völlig unerwartet. Aber man hat schon gemerkt, so die Vorbereitungen und alles, es ist schon ein Zug dahinter, der ein bisschen anders ist wie in den Jahren zuvor. Aber es war trotzdem überraschend und die Freude war unwahrscheinlich groß.
Die Pläne von Saudi-Arabien, gerade im sportlichen Bereich, sind ja nicht neu. Wie ist denn da der aktuelle Entwicklungsstand im Land?
Gut, das Ganze hat angefangen 2015. Also mit dem neuen König, mit dem neuen Kronprinzen. War damals noch nicht Kronprinz, aber auf jeden Fall. Da gab es eine neue Strategie. Und das hat man gemerkt, ja, die Basis der Strategie. Und da war ich involviert relativ kurz danach. Ich kam 2016 nach Saudi, bin aber schon seit 2012 in Verbindung mit saudischen Firmen und mit saudischer Regierung, habe verschiedene kleine Aufträge gehabt, aber 2016 kam ich genau zum richtigen Zeitpunkt. Da ist dann diese Vision, die da geschrieben worden ist, in 2015 angefangen worden in der Umsetzung. Und der Plan ist schon sehr langfristig und er basiert im Breitensport auf der Idee, die Kosten für die Gesundheitsförderung zu minimieren oder für die Krankheitsgeschichte zu minimieren. Saudi-Arabien ist im Mittleren Osten und man ist eines der Länder mit der höchsten Fettleibigkeitsrate, Diabetesrate. Da gibt es also ganz große gesundheitliche Schwierigkeiten. Und man hat damals eine wirkliche Entscheidung getroffen, dass Sport da entgegenwirken kann. Und zwei Jahre später kam dann die Öffnung für Frauen, was natürlich nochmal einen richtigen Boost gab, weil die Frauen daran nicht partizipieren konnten in den ersten eineinhalb Jahren und dann auch noch mit dazu kam. Also es ist wirklich sehr, sehr viel. Es ist sehr viel passiert. Und vor allem der Boost, den Frauen erlebt haben, dass die Sport machen können in der Öffentlichkeit, dass es gefördert wird, dass es Fußballmannschaften gibt. Jetzt auch die Fußballnationalmannschaft, Monika Stab als Nationaltrainerin. Man merkt schon, da ist das Land ist dahinter, das Volk ist dahinter. Aber die Entscheidung kam wirklich strategisch in 2015.
Mehr Gesundheit zu ermöglichen, hört sich ja erstmal sehr gut an. In Katar erleben wir aber aktuell auch sehr deutlich, wie politisch diese sportlichen Großereignisse und der Sport generell genutzt werden können. Inwieweit versucht denn auch Saudi-Arabien, über diese sportliche Fassade, über die eigenen Probleme im Land hinwegzutäuschen?
Da gibt es eine Innenansicht und eine Außenansicht. Und was die internationale Ansicht anbelangt, da haben wir natürlich das Thema. Und da gibt es natürlich ein Wort, das in allen Munden ist. Ich werde es nicht verwenden, weil ich ja natürlich auch aktiv bin. Aber das passiert ja schon, dass man Sport politisch auch nutzt, vor allem international. Und deswegen versucht Saudi auch, diese großen Veranstaltungen zu bekommen. Aber genauso passiert ja auch ganz, ganz viel auf Schulniveau, auf Breitensportvereinsniveau. Die heißen natürlich hier nicht Vereine, aber da passiert genauso viel. Das heißt, in der Innenansicht ist dieses Thema Politik überhaupt gar nicht relevant, sondern geht es wirklich mehr um den Spaß und die Freude am gemeinsamen Sporttreiben. Also wenn ich jetzt ein älteres Ehepaar in einem Park sehe, die Badminton spielen, das hätte es vor 5 Jahren nicht gegeben. Das hat mit Politik überhaupt gar nichts zu tun. Das ist wirklich, weil das Land jetzt im Endeffekt eine Erklärung bekommt, was Sport wirklich sein kann. Wenn wir damals Umfragen gemacht haben, dann war Sport wirklich nur, was ich im Fernsehen sehen kann, also Olympia und Fußball-Weltcup. Wenn ich heute rausgehe und Leute frage, dann ist es wirklich was ganz anderes. Und das ist ein riesiger Erfolg in einer sehr, sehr kurzen Zeit, weil sich hier alles verändert und Sport ist ein Teil dieser Veränderung.
Können Sie denn nachvollziehen, dass es auch kritische Stimmen gibt? Gerade in Katar hat man ja auch gesehen, bei der Vergabe der WM gab es auch eine Fußballnationalmannschaft der Frauen, die dann im Endeffekt aber irgendwann verschwunden ist. Benutzt Saudi-Arabien auch solche Mittel, um da sich große Ereignisse zu sichern?
Also erstmal kann man Katar nicht mit Saudi vergleichen. Wir haben hier 30 Millionen Einwohner, davon sind 20 Millionen Saudi. Zahlen gehen hoch, vor allem auch bei der Saudi-Zahl. Und in Katar haben wir, glaube ich, 300.000 Kataris. Also eine ganz andere Dimension, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, dass ich das wirklich sehen kann tagtäglich. Also es gab schon vorher Frauenligen hier, die haben schon gespielt, schon seit 10 Jahren spielen die, nur eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das heißt, der Wille war schon längst da, bevor es dann erlaubt war. Und genauso gab es Laufgruppen und Fahrradgruppen. Also das gab es alles schon in irgendeiner Form. Wobei ich auch ganz klar sagen muss, es ist nicht alles das Gleiche. Also wenn ich jetzt in einen ländlichen Bereich reingehe, in eine Stadt, die jetzt nicht nahe an Riad dran ist, da sind natürlich Gedanken und die Entwicklungen ein bisschen hinterher. Ich habe Veranstaltungen in verschiedenen Orten gemacht und die Reaktionen waren ganz unterschiedlich. In manchen war es klar, dass es gemischt ist, dass Frauen, Mütter mitkommen können, wenn die Kinder eine Sportveranstaltung haben. In manchen Städten war es nicht klar und die kamen und die haben gefragt, dürfen wir denn rein? Und wir haben gesagt, ja, ihr dürft natürlich rein. Und dann haben sie eben da nicht angeschaut und dann war es noch ein bisschen Schüchternheit da. Aber nach einer Stunde war das dann auch schon wieder relativ normal. Also das ist unwahrscheinlich für mich zu sehen, wie schnell so eine Veränderung als normal angesehen wird. Das hätte ich nicht erwartet.
Das Gespräch mit Simon Müller haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Von den aktuellen Geschehnissen rund um die Weltmeisterschaft schauen wir jetzt 2 Tage voraus. Und zwar auf das politisch und sportlich wohl brisanteste Spiel der WM-Vorrunde. Am Dienstag treffen in Doha der Iran und die USA aufeinander. Beide Länder pflegen seit 1980 keine diplomatischen Beziehungen mehr zueinander. Während der Islamischen Revolution hatten iranische Studenten die US-Botschaft in Teheran besetzt und 52 Diplomaten als Geiseln genommen. Heute veröffentlichte der US-Fußballverband die aktuelle Tabelle der Gruppe B und wählte eine Version der iranischen Flagge ohne das Zeichen der Islamischen Republik. Schon einmal war es bei einer WM zu dieser Begegnung zwischen dem Iran und den USA gekommen, 1998 in Frankreich. Ronny Blaschke erinnert daran und schlägt eine Brücke in die Gegenwart.
Im Iran beginnt 1997 eine Phase der Entspannung. Gegen die Widerstände der Hardliner wird der Reformpolitiker Mohammed Khatami zum Präsidenten gewählt. In einem CNN-Interview wirbt Khatami für eine neue Beziehung mit den USA. Er spricht von einem Dialog der Zivilisation. Die US-Regierung erwidert die Signale. Präsident Bill Clinton schickt an hohen iranischen Feiertagen Grüße nach Teheran. In einer Videobotschaft bezeichnet er das WM-Spiel von 1998 als Zeichen gegen die Entfremdung.
Damals hat man gedacht, das würde richtig eine Dialog zwischen Iran und USA eingefangen.
Der aus dem Iran stammende Filmemacher Ayat Najafi hat sich mit der politischen Geschichte des Fußballs befasst. Auch mit dem Spiel USA-Iran 1998. Damals wehren sich Geistliche gegen die Liberalisierung des neuen Präsidenten. Radikale Gruppen bedrohen die iranische Mannschaft. Die Sicherheitsvorkehrungen rund um ihr Trainingscamp werden erhöht. Religionsführer Ali Khamenei will nicht, dass sich das iranische Team beim Händeschütteln vor dem Spiel auf das amerikanische zubewegt. Die FIFA will den Spannungen entgegenwirken und erklärt den Spieltag am 21. Juni 1998 zum Fairplay-Tag, erinnert der aus dem Iran stammende Fan Reza, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte.
Der Schiedsrichter war Urs Meier aus Schweiz. War auch natürlich eine Andeutung, ein Schweizer Schiedsrichter, auch neutral.
Seit 1981 vermittelt offiziell die als neutral geltende Schweiz die US-Interessen in Teheran. Vor der WM-Partie überreichen sich die Spieler Blumen und posieren für ein gemeinsames Foto, sagt der in Teheran geborene Grünen-Vorsitzende Omid Nuripur.
Und das ist nicht nur als Zeichen von Völkerverständigung verstanden worden im Iran, sondern als Ausdruck von der Sehnsucht der Menschen nach internationaler Anerkennung, nach Austausch und dem Ende der Isolation.
Im Stadion von Lyon gibt es auch Proteste. Anhänger der sogenannten Volksmujahedin zeigen Banner und Fotos von Mariam Rajavi. Die Oppositionelle lebt mit vielen Mitstreitern seit 40 Jahren in Paris. Im Stadion sollen nun rund 150 Sicherheitskräfte einen möglichen Plattsturm der Protestierenden verhindern. Vor dem Fernseher bekommt der Fußballfan Reza davon jedoch nichts mit.
Ein interessantes Spiel, aber wurde auch viel zensiert. Damals haben wir uns gewundert, wieso immer wieder nicht voll gezeigt wird. Und nachher hat sich herauskristallisiert, dass viele Oppositionelle dann im Stadion waren.
Auf dem Spielfeld ringt die iranische Mannschaft die USA 2:1 nieder. Ihr erster Sieg überhaupt bei einer WM-Endrunde. Hunderttausende Menschen strömen im Iran auf die Straßen, Hubkonzerte, verbotene Musik, sogar einige tanzende Frauen, berichtet Regisseur Ayat Najafi.
Einfach, die Menschen wollten explodieren. Das war einfach, man benutzte jede Chance, das zu zeigen.
Die Mobilisierungskraft des Fußballs schockiert den Klerus im Iran. Die Hardliner wollen die Reformen des Präsidenten Khatami untergraben. Am Tag des WM-Spiels gegen die USA entmachtet das konservativ geprägte Parlament den Innenminister Abdullah Nouri, eine der fortschrittlichsten Stimmen.
Genau in der Tag von dem Fußballspiel Und ich habe gedacht, ja genau, die haben diesen Tag ausgesucht, weil alle Iran nur an das Fußballspiel dachten. Und keiner hat das wahrgenommen. Und dann war ich auch selber auf der Straße, danach nach dem Spiel, und ich war ein bisschen traurig zu sehen, dass keiner darüber redet, dass Nouri nicht mehr Innenminister ist.
Diese Entmachtung ist erst der Anfang. Die Revolutionsgarden lassen bald darauf Studentenproteste niederschlagen. Es folgt eine Mordserie an Intellektuellen. Hunderte Studenten, Menschenrechtler und moderate Politiker kommen in Haft. Auch spätere Protestwellen werden im Iran niedergeschlagen, bis in die Gegenwart.
Several streets in D.C. were shut down today as demonstrators rallied. They came together.
Eine wichtige Rolle in der Debatte spielen dabei die Exilanten in der Diaspora, sagt Christoph Becker von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mehr als 1,5 Millionen Menschen iranischer Herkunft leben allein in den USA.
Da haben auch Anhänger des alten Regimes, der Schah-Diktatur, nach wie vor doch eine wahrnehmbare Stimme. Auch der Sohn des damals gestürzten Schahs lebt ja in den Vereinigten Staaten. Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass zumindest ein Teil der Briefe, die an die FIFA gingen, die dazu aufforderten, den iranischen Verband von der Weltmeisterschaft auszuschließen, eben auch aus Nordamerika gesendet wurden.
Ausgerechnet gegen die USA könnte das iranische Team nun zum ersten Mal ins WM-Achtelfinale einziehen. Und auch danach wird die Debatte weitergehen. Wer fühlt sich durch die Mannschaft repräsentiert? Das Regime, die Opposition, vielleicht sogar die Diaspora? Das brisanteste Spiel der Vorrunde wird darauf einen großen Einfluss haben.
Und die Blicke sind in diesen Tagen vor dem Hintergrund der Proteste im Land natürlich besonders auf die iranische Nationalmannschaft gerichtet. Auch der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann bekommt das jetzt zu spüren. Klinsmann hatte das iranische Spiel gegen Wales als BBC-Experte kritisiert und als deren Kultur bezeichnet. Heute hat der Trainer des Iran, Carlos Queiroz, im Gegenzug den Rücktritt von Klinsmann aus der sogenannten Technical Group der FIFA gefordert. Queiroz sah in den Kommentaren einen Angriff gegen sich, die iranische Bevölkerung und deren Geschichte. Klinsmann kündigte an, den Trainer des Iran anrufen zu wollen, um die Vorwürfe zu klären. Der iranische Verband schloss sich den Forderungen des Nationaltrainers an und forderte eine Entschuldigung Jürgen Klinsmanns. 4-mal Gold, 8-mal Silber und 7-mal Bronze. Insgesamt 19 Medaillen haben die deutschen Athleten und Athletinnen bei den Paralympics in diesem Jahr in Peking gewonnen. Hinzu kamen zahlreiche Edelmetalle bei Welt- und Europameisterschaften. Den Parasportler und die Parasportlerin des Jahres auszeichnen war deshalb auch keine leichte Aufgabe. Strahlende Siegerinnen und Sieger gab es natürlich trotzdem. Luise Kropf berichtet.
Im Jahr 2022 hat sie ordentlich abgeräumt. Annalena Forster, Monoskifahrerin, 2-mal Gold und 2-mal Silber bei den Winterparalympics Anfang des Jahres in Peking und 4-mal WM-Gold kommen da noch oben drauf. Nur die Auszeichnung zur Parasportlerin des Jahres, die fehlte ihr noch, kann sie jetzt aber auch zu den anderen Pokalen in den Schrank stellen.
Also die hat mir noch gefehlt und die bekommt einen besonderen Platz.
Die 27-Jährige tritt damit in die Fußstapfen ganz großer Paraathletinnen. Und was dazu kommt, sie ist jetzt ein Vorbild.
Also ich finde es irgendwie verrückt, weil ich halt, früher hatte man ja selber diese Vorbilder, die so erfolgreich waren. Und jetzt selber so diese Rolle einzunehmen, war auch irgendwie eine Umstellung. Aber ich finde es total schön.
Bei der Parasportwahl 2022 ging es neben der Preisverleihung auch um viele andere Themen.
Wir merken, es fängt tatsächlich beim Nachwuchs an, der Herr Präsident.
Sichtbarkeit, Inklusion, Barrierefreiheit und Nachwuchsförderung. Das ist eine der größten Herausforderungen für den Behindertensport in Deutschland.
Erst muss gesichtet werden, bevor was gefunden wird. Und so toll das auch ist, dass wir inklusive Beschulung in Deutschland haben, ist das ein Riesenproblem für den Parasport geworden. Die Schüler mit Behinderung, die in einer Regelschule unterrichtet werden, sind förmlich versteckt.
Der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, Friedhelm Julius Borcher, hat in den vergangenen Jahren kaum eine Gelegenheit ausgelassen, um zu erwähnen, dass der Parasport mehr Jugend braucht. Sonst fehle es in Zukunft an Vorbildern, um Menschen mit Behinderung zum Sporttreiben zu motivieren.
Gucken sich teilweise das Alter von Athletinnen und Athleten an im Parasport. Da weiß ich ja dass da auch irgendwann die Karriere beendet ist.
In Düsseldorf waren viele Vorbilder und vielleicht auch zukünftige Vorbilder mal wieder an einem Ort vereint. Marco Meyer zum Beispiel, 22, ausgezeichnet zum Parasportler des Jahres 2022.
Wir fliegen jetzt in 2 Wochen schon wieder zum ersten Weltcup. Bei uns beginnt die Saison. Und dann heißt es wieder voll durchstarten.
Oder Lynn Katzmeier, 16 Jahre jung, ausgezeichnet zur Nachwuchsparaathletin 2022. Oder das Parateam des Jahres, der Ruder-Mixed-Vierer um Marc Lembeck, der den Pokal zum ersten Mal in den Händen gehalten hat.
Wenn den kein anderer haben will, würde ich den bei mir in den Schrank stellen.
Zum Abschluss der Gala in Düsseldorf wurde noch ein großes Gruppenfoto gemacht. Mit allen PreisträgerInnen und allen Preisträgern. Und den Vorbildern der Zukunft.
Zwei echte Traditionsvereine sind heute in der Handball-Bundesliga aufeinander getroffen. Der THW Kiel hatte den VfL Gummersbach zu Gast. Kiel ist Tabellenzweiter und war dementsprechend auch heute der klare Favorit gegen Gummersbach. Trotzdem gab es zwei völlig verschiedene Halbzeiten zu sehen. Lars Grüning.
Es war ein hart erkämpfter, aber verdienter Heimsieg. Der Lohn, 2 wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft. Aber mindestens ebenso wichtig, das Comeback nach mehrmonatiger Verletzungspause von Kiels Superstar Sander Sargosen. Beim Stande von 5:10 aus Kieler Sicht kam er in die Partie und traf direkt nach nur 13 Sekunden.
Hier in dieser Halle war es ein sehr emotionales Tag, habe ich sehr lange gewartet, sehr viel trainiert, dass ich diese Möglichkeit jetzt habe. Ich bin unbedingt heiß, wenn ich reinkomme und ja, habe freie Chance gekriegt und muss man Gas geben.
Seine Einwechslung, ein Weckruf. Und auch Sargosens Mitspieler wie Harald Reinken zeigten sich glücklich über das Comeback des Norwegers aus verschiedenen Gründen.
Viele haben Schmerzen überall und Kräfte sind nicht so voll getankt, aber er kommt mit viel Energie, viel Leidenschaft. Und das, was er kann, ist natürlich das Beste, was wir haben können.
Und das Beste kann der THW schon am Mittwoch wieder gebrauchen. Dann ist Kiel in der Champions League zu Gast beim Titelverteidiger aus Barcelona.
Die weiteren Ergebnisse der Handball-Bundesliga. Der Bergische HC gewinnt mit 28:26 gegen Frisch auf Göppingen. HSV Hamburg unterliegt knapp mit 28:30 gegen den SC Magdeburg. Die SG Flensburg-Handewitt gewinnt 29:25 gegen Stuttgart. Und außerdem der TBV Lemgo-Lippe, der überrascht nämlich den HC Erlangen und gewinnt mit 34:27. In der Frauenbundesliga standen heute zum Abschluss des 8. Spieltags 3 Partien auf dem Programm. Das Aufsteigerduell zwischen dem MSV Duisburg und dem SV Meppen konnte Duisburg mit 1:0 für sich entscheiden. Der MSV Duisburg springt durch den Sieg auf den 6. Tabellenplatz. Beide Teams sind als Aufsteiger überraschend im Tabellenmittelfeld zu finden. Tabellenführer VfL Wolfsburg hat beim 1. FC Köln 4:0 gewonnen. Nationalspielerin Marina Hegering und Kapitänin Alexandra Popp trafen jeweils doppelt. Immerhin konnten sich die Kölnerinnen über eine Rekordkulisse freuen. Erstmals war bei ihnen ein Spiel im Franz-Krämer-Stadion mit 5.400 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauft. Letztlich war gegen starke Wolfsburgerinnen aber wenig auszurichten. Die Reaktionen von Doppeltorschützin Alexandra Popp, Wolfsburgs Trainer Tommy Stroth und Kölns Trainer Sascha Glas.
Die Tore mussten wir uns schon erarbeiten, das war jetzt nicht so einfach und das war uns schon auch bewusst, also gerade, dass die Kölnerinnen dann natürlich ihr Publikum dann auch und die Fans im Rücken haben. Man hat auch gesehen am Anfang, wir hatten den einen oder anderen Abspielfehler, wo wir die Kölnerinnen auch ein bisschen haben kommen lassen, auch Richtung unser Tor. Hinten heraus haben wir es aber besser gemacht, da waren wir souveräner im Spiel, haben den Ball besser laufen lassen und sind am Ende sehr, sehr glücklich mit den Toren.
Wir haben eine sehr intensive Woche mit 3 Auswärtsspielen hinter uns, von daher wissen wir auch, was es überhaupt wert ist, diese 3 Punkte mitzunehmen und dann mit so einem eindrucksvollen Ergebnis sind wir sehr zufrieden.
Ich glaube, dass wir da nicht konsequent genug waren am 16er. Ich glaube, dass wir uns auch die ein oder andere Möglichkeit noch mehr hätten erspielen können, wenn wir da eher ins 1 gegen 1 gehen und haben wir da nochmal quergelegt und hier nochmal quergelegt, das war so ein bisschen schade, glaube ich.
Im Abendspiel gewann der FC Bayern München gegen die SGS Essen mit 2:0. Vom Meister zum Abstiegskandidaten. So lässt sich die Saison in der deutschen Eishockeyliga für die Eisbären Berlin beschreiben. Vor allem vor heimischem Publikum zeigten die Eisbären zuletzt schwache Spiele. Heute gab es gegen die Düsseldorfer EG aber mal wieder einen Sieg. Guido Ringel.
Eine absolut verdiente Angelegenheit für den deutschen Meister, das 3:2 nach Penalty-Schießen. Der Sieg für die Eisbären gegen die Düsseldorfer EG. 11.000 Zuschauer sahen eine engagierte Berliner Mannschaft. Die früh in Führung ging, 7. Minute Boyczak im Mitteldrittel. Der Ausgleichstreffer für die Düsseldorfer, für Jünemann kurz vor dem Ende. Erneute Führung für die Eisbären, 2:1 Regin. Aber 36 Sekunden vor dem Ende Gugula erfolgreich für die DEG. Das Ganze Ganze ging in die Overtime und ins Penalty-Schießen. Und hier waren auch wieder die Eisbären das etwas konzentriertere Team. White schloss den entscheidenden Penalty ab durch die Schoner des Düsseldorfer Keepers. Und nach vielen Heimniederlagen in dieser Saison bereits diesmal ein Erfolgserlebnis für die Eisbären. 3:2 nach Penalty-Schießen gegen Düsseldorf.
Seit Monaten herrscht Krieg mitten in Europa. Da lässt es umso hellhöriger werden, wenn sich ein Fußballclub Investoren in den Verein holt, die in der Waffenindustrie ihr Geld verdienen. Ein solches Engagement wirft viele Fragen auf, die mit der Beteiligung von Investoren im Profifußball zusammenhängen. Dabei geht es auch um fehlende Kontrollinstanzen, berichtet Thorsten Poppe.
Sig Sauer ist ein internationaler Waffenhändler. Die Angebote des Unternehmens reichen von der Pistole bis zum Maschinengewehr. Mutmaßlich sollen in den vergangenen Jahren auch illegale Waffengeschäfte getätigt worden sein. Die beiden dahinterstehenden Eigentümer haben jetzt Anteile an der ausgegliederten Profigesellschaft des SC Preußen Münster erworben. Allerdings ist dem Club dieser Hintergrund nicht bekannt gewesen. Das hat Preußen auf Nachfrage des Lokalmagazins Rums eingeräumt. Wörtlich heißt es dazu in einer Stellungnahme:
Ein Kapitalgeber, der durch andere Geschäftszweige auch Beteiligungen an Unternehmen aus der Waffenindustrie hält, ist nicht mit den Werten des Vereins in Einklang zu bringen.
Eine einfache Suche im Netz hätte allerdings für Klarheit sorgen können. Doch der Regionalligist hat darin keine Notwendigkeit gesehen, auch weil der Kontakt über bestehende Verbindungen zustande gekommen sei. Eine Interviewanfrage dazu lehnt Preußen Münster ab. Man möchte diesen Vorgang erst einmal zu einem sauberen Abschluss bringen, schreibt der Club. Wie dieser aussehen könnte, lässt Preußen allerdings offen.
Ich erinnere mich, dass wir in der DFL-Taskforce Zukunft Profifußball auch darüber gesprochen haben, ob es Kriterien geben kann und muss für Investoren im Fußball.
Erklärt Helen Breit von Unsere Kurve. Sie ist im Vorstand dieser Interessengemeinschaft von Fußballfans aus den Bundesligen bis runter zur Regionalliga und hat unter anderem in der Taskforce Zukunft Profifußball mitgearbeitet.
In dem Fall jetzt zeigt es, wie dringend notwendig es eigentlich ist, solange es möglich ist zu investieren, dann braucht es auch klare Kriterien. Und daraus würde ich ableiten, dass es tatsächlich notwendig ist, jetzt die Diskussion zu eröffnen, wann überhaupt ein Investment im Fußball stattfinden darf, um eben solche Fälle von vornherein zu verhindern.
Helene Breit engagiert sich seit Jahren beim SC Freiburg, wo die Profis noch nicht ausgegliedert sind. Deshalb ist hier kein Engagement eines Investors möglich. Das geht nur mit Hilfe einer Kapitalgesellschaft, die die meisten Bundesligisten nutzen. Mittlerweile besitzen 11 Clubs in Deutschlands höchster Spielklasse Geldgeber, also mehr als die Hälfte.
Je stärker die Liquiditätsprobleme der Clubs werden, desto intensiver wird man über die Investorenbeteiligung nachdenken.
Rechnet Sportökonom Christoph Breuer von der Sporthochschule Köln mit weiteren Anteilsverkäufen im Profifußball hierzulande.
Allerdings sind Investorenbeteiligungen keine nachhaltige Lösung der Finanzprobleme. Denn das Grundproblem sind dauerhaft zu hohe Ausgaben, insbesondere für Spieler, die auch dem hohen Wettbewerbsdruck im Fußball geschuldet sind.
Unter der Woche hat ein Investorenwechsel bei Hertha BSC für Aufsehen gesorgt. Fast 2/3 der Kapitalanteile hatte Lars Windhorst für rund 375 Millionen Euro erworben. Nun soll ein amerikanischer Geldgeber übernehmen. Das Unternehmen besitzt schon an diversen Clubs weltweit Beteiligungen. Die Hertha besitzt zwar ein Vorkaufsrecht, angesichts ihrer überschaubaren finanziellen Situation gilt die Ausübung jedoch als unwahrscheinlich. Ein solcher Weiterverkauf von Anteilen hatte schon letztes Jahr beim FC Augsburg für Aufsehen gesorgt, als still und heimlich die Geldgeber wechselten. Erst die Fans hatten dies mittels eines Handelsregisterauszugs öffentlich gemacht. Für Helene Breit spielen bei solchen Engagements wie in Augsburg oder jetzt Münster deshalb die Mitglieder eine entscheidende Rolle.
Also ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall ein Augenöffner ist und nochmal aufzeigt, wie schwierig Konstellationen sein können. Letztlich sind da, finde ich, wirklich alle Mitglieder aufgerufen, spätestens in der Mitgliederversammlung sehr genau hinzugucken und die Verantwortlichen auch wirklich in die Verantwortung zu nehmen.
Im Mutterland des Fußballs plant die Regierung seit einem Jahr eine Aufsichtsbehörde für die Premier League. Diese Art Bankenaufsicht soll dabei auch die Eignung von Investoren im Vorfeld ihres Engagements prüfen dürfen. Dafür hat die ehemalige Sportministerin Tracy Crouch einen Report erstellt, der verbindlich eingeführt werden soll.
But ultimately it will ensure that football clubs have good financial regulation in place.
Letztendlich stellt der Report sicher, dass Fußballclubs gute finanzielle Regulierungen und eine gute Unternehmensführung haben. Zudem müssen sie sich mit ihren Fans auseinandersetzen, die einen großen Teil zu diesem Report beigetragen haben. Alles in allem wird das den englischen Fußball zukünftig stärken.
Really think that it will strengthen English football.
Sagte Crouch bei der Vorstellung damals in der BBC. Unter dem neuen Premierminister ist in den letzten Wochen deutlich geworden, dass selbst die Premier League einen solchen unabhängigen Aufseher akzeptieren würde. Für Christoph Breuer von der Sporthochschule Köln müssten vor allem die Besonderheiten des fanbasierten Fußballs in Einklang mit potenziellen Investoren gebracht werden.
Ideal für den europäischen Fußball wären Kapitalgesellschaften in Mehrheitsbesitz von Fans beziehungsweise eine maximale Streuung der Anteile mit entsprechenden Auflagen, wie viele Aktien oder Anteile ein Anteilseigner besitzen kann.
Bisher ist eine solche Regulierungsinstanz, wie in England geplant, für Investorenbeteiligung im deutschen oder europäischen Fußball nicht vorgesehen. Der SC Preußen Münster will jedenfalls künftig besser bei der Geldgeberauswahl hinschauen, so der Club in seinem Statement.
Poppe berichtet. Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga seine erste Saisonniederlage kassiert. Am Sonntag unterlag der Titelverteidiger aus der Hauptstadt bei der BG Göttingen mit 95-96. In 20 Minuten wird das Spiel Deutschland gegen Spanien angepfiffen. Bundestrainer Hansi Flick hat sich zu dem Spiel geäußert gegen Spanien.
Wir sind alle mit Vorfreude hergefahren, weil es genau die Spiele sind, die man sich als Fußballer wünscht. Es geht um was. Wir können beweisen, zeigen, was für eine gute Mannschaft wir sind. Und das wollen wir heute auch tun.
Und vor dem Spiel schalten wir jetzt zu unserem Kollegen Matthias Friebe live in Katar. Er hat heute unter anderem das Spiel von Kroatien verfolgt. Wir schauen nochmal auf die Gruppe F der Fußball-WM in Katar. Da gab es ja die Überraschungen. Marokko gewinnt gegen Belgien und Kanada hatte zumindest lange ganz gute Möglichkeiten gegen Kroatien. Wie haben Sie die Fans denn nach diesen unerwarteten Spielen erlebt?
Ja, vor allen Dingen Marokko ist hier mit vielen vertreten in Doha, in Katar. Ich konnte schon auf dem Weg zum Kroatien-Spiel mit einigen von ihnen in der Metro fahren. Und da waren auch einige Polizisten, die offenbar aus Marokko kamen oder mit Marokko sympathisierten. Und beim ersten Tor der Marokkaner, das dann wegen Abseits zurückgenommen wurde, ging schon ein lauter Schrei durch die Metro und ein großer Jubel. Und auch später beim Schlusspfiff und beim zweiten Tor in der Nachspielzeit, da war ich zufällig in einem größeren Einkaufszentrum, wo auch das Spiel lief. Und als dann einige anfingen zu jubeln, rannten direkt mehrere Dutzend Menschen zu den Fernsehern. Und das war ein wirklich großer Jubel. Also die Marokkaner haben hier viele Sympathien vor Ort in Katar.
Wir haben ja bei dieser Weltmeisterschaft auch schon einige Spiele gesehen, wo die Ränge dann doch relativ leer waren. Gerade wenn die Spiele nicht optimal abliefen aus Sicht der mehrheitlichen Fans im Stadion. War das auch heute zu beobachten und weiß man, woran das liegt?
Das war heute nicht zu beobachten. Das Khalifa-Stadion, wo Kroatien dann 4-1 gegen Kanada gewonnen hat und die Kanadier dann bei ihrer ersten WM auch direkt aus dem Turnier geworfen hat, war relativ gut gefüllt, offiziell sogar ausverkauft mit über 44.000 Plätzen. Es waren hier und da schon leere Plätze zu sehen und dann in den letzten 5 bis 10 Minuten wurde es dann merklich leerer, aber kein Vergleich zu den Bildern, die wir von den ersten Spielen gesehen haben. Und interessanterweise, wenn wir über Stadionkapazitäten reden, es hat ja noch während des Turniers ein Update der Stadionkapazitäten gegeben. Zuerst hieß es, die Stadien hätten 40, 60 und 80.000 Plätze und dann wurden aber offizielle Zuschauerzahlen bekannt gegeben, die weit darüber hinaus gingen. Und dann hat die FIFA ein Update bekannt gegeben. Jetzt sind zum Beispiel im Finalstadion statt 80.000 über 88.000 Plätze und das war dann bei Argentinien, Mexiko gestern noch ausverkauft. Das ist die höchste Zuschauerzahl bei einem Weltmeisterschaftsspiel seit 1994 gewesen. Damit rühmt sich der Gastgeber jetzt auch ziemlich mit dieser Zuschaueranzahl. Ein bisschen merkwürdig und kurios ist es schon, dass die FIFA erst am dritten Turniertag solche vergrößerten Stadionkapazitäten bekannt gibt. Denn die Tickets sind ja durchnummeriert, die Reihen und die Plätze, die sind schon seit Monaten verkauft. Also zu sagen, es hätte noch eine technische Überprüfung bedurft und jetzt gibt es offizielle Zahlen, klingt nicht so wirklich überzeugend von Seiten der FIFA.
Mhm. Kroatien und Marokko also heute mit den Siegen in der Gruppe F. Wer hat denn jetzt die besten Chancen auf das Achtelfinale in dieser Gruppe?
Ja, sie haben es beide selbst in der Hand. Die Kroaten spielen dann gegen die Belgier am letzten Spieltag und zeitgleich Marokko gegen die schon ausgeschiedenen Kanadier. Und beide können mit einem Sieg direkt das Ticket fürs Achtelfinale buchen. Und das ist ja dann auch interessant für die deutsche Gruppe, sollte die deutsche Mannschaft es doch noch ins Achtelfinale schaffen, wo die Chancen ja heute ein bisschen sich vergrößert haben durch den Sieg von Costa Rica gegen Japan, dann wären die beiden, die aus Gruppe F weiterkommen, die potenziellen Achtelfinalgegner. Also da wird man, je nach Ausgang der Partie heute Abend Deutschland-Spanien, sicherlich auch nochmal ganz genau hingucken, wie dann die letzten Partien in der Gruppe F ausgehen.
Sie haben das gerade angesprochen. Wie sieht denn die Ausgangslage jetzt aus oder beziehungsweise welche Stimmung bekommt man denn mit vor dem Spiel der deutschen Mannschaft jetzt heute Abend?
Das ist durchaus optimistisch, würde ich sagen. Ich bin nicht in der Nähe des deutschen Stadions. Das ist das Stadion, was am meisten im Norden der Stadt liegt, 30 Kilometer außerhalb der Stadt. Aber was man mitbekommen hat, ist es durchaus so, dass es ein bisschen Optimismus in der deutschen, im deutschen Fanlager auch gibt und nach dem überraschenden Ergebnis heute Mittag katarischer Zeit, dass Costa Rica Japan geschlagen hat, sind die Chancen ja jetzt sogar bei einer deutschen Niederlage gegen Spanien wieder da. Und jetzt, da auch die Aufstellung bekannt ist, die Hansi Flick sich ausgesucht hat für dieses Spiel in einer Viertelstunde, kann man mal ganz gespannt sein, ob die deutsche Mannschaft da jetzt möglicherweise Akzente setzen kann und ihrerseits punkten kann.
Sie haben die Aufstellung angesprochen. Hansi Flick stellt seine Mannschaft um, unter anderem Thilo Kehrer und Leon Goretzka heute, die den Vorzug erhalten für Kai Havertz und Nico Schlotterbeck mit in der Partie. Über lange Nachspielzeiten von 10 Minuten und mehr wurde bei dieser WM ja schon viel gesprochen. Wir sind gespannt, ob das heute Abend wieder so sichtbar sein wird. Deutlich weniger wurde aber gesprochen über die Schiedsrichterinnen in Katar bei dieser Weltmeisterschaft. In den ersten 32 Spielen wurde ausschließlich auf Männer gesetzt. Was sind denn die Gründe dafür?
Das ist jetzt zum allerersten Mal so. Sie sprechen das an, dass drei Schiedsrichterinnen und drei Assistentinnen bei einer Weltmeisterschaft nominiert sind. Die hatten auch schon eine ganze Reihe Einsätze, aber eben nicht in der Leitung auf dem Feld oder mit der Fahne in der Hand auf dem Platz. Das könnte sich möglicherweise ändern. Die Ansetzung für die nächsten Partien ab übermorgen sind noch nicht bekannt gegeben worden von der FIFA. Das wird sicherlich im Laufe des Tages morgen passieren, für die zweite Hälfte der WM sozusagen. Es gab schon 6 Einsätze bisher insgesamt der drei Schiedsrichterinnen auf der Position der vierten Offiziellen. Vor allen Dingen Yamashita aus Japan ist schon 3-mal im Einsatz gewesen. Und die drei Assistentinnen sind entweder als Vertretungsschiedsrichterinnen bisher nominiert gewesen oder dann im Videoassistentenbereich im Einsatz. Also sie haben ihre Einsätze bekommen. Morgen werden wir mehr erfahren und ich könnte mir vorstellen, dass mindestens mal an der Seitenlinie mit der Fahne in der Hand sich dann bei den dritten Gruppenspielen auch was ändert und sie dann auch ihre ersten Einsätze auf dem Feld bekommen.
Was denken Sie denn jetzt vor der Ausgangslage oder wenn man auf die Ausgangslage vor dem deutschen Spiel heute Abend kommt, wenn wir darauf nochmal zurückkommen? Wie sehen Sie das? Wie schätzen Sie das ein und was bekommen Sie vor Ort mit? Sie haben gerade gesagt, die Stimmung ist vorsichtig optimistisch. Glauben Sie denn tatsächlich auch beim Blick jetzt zum Beispiel auf die Aufstellung, dass da heute Abend ja was möglich ist für die deutsche Mannschaft?
Ich habe gestern Hansi Flick erlebt bei der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel und er selbst ging ganz beruhigt und ganz selbstbewusst hinein. Er hat dann auch mit den Journalisten die eine oder andere Aufstellungsoption diskutiert, hat sogar mal eine Rückfrage gestellt und gefragt, was würdet ihr denn aufstellen, wie würdet ihr das denn? Und er hat sich nun entschieden, Ilkay Gündoğan, Leon Goretzka und Joshua Kimmich gemeinsam im Mittelfeld zu bringen. Das ist sicherlich eine Option, gegen die so ballsicheren Spanier im Mittelfeld da etwas entgegenzusetzen. Das hatten viele so erwartet. Spannend dürfte sein, ob es mehr Stabilität in der Abwehr gibt, weil die neu formierte Viererkette jetzt mit Kehrer, mit Rüdiger, mit Süle und mit Raum, ob sie wirklich so eingespielt sind, das dürften die sehr starke spanische Offensive relativ schnell offenlegen. Das dürfte der springende Punkt sein. Und von daher dürfte es gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr interessant zu sehen sein, wie sich die deutsche Mannschaft auch als Mannschaft präsentiert auf dem Platz. Gerade vorne mit den Einzelkönnern ist ja Qualität ohnehin vorhanden.
Vielen Dank für die Eindrücke aus Katar, Matthias Friebe. Heute ist der erste Advent. Beim einen oder anderen kommt langsam weihnachtliche oder zumindest winterliche Stimmung auf. Auch bei den deutschen Skispringern, die allerdings in dieser Saison noch nicht wirklich ins Fliegen kommen. Auch beim Weltcup im finnischen Ruka gab es keinen Podestplatz für die deutschen Springer. Susanne Böttcher berichtet.
Auch in Finnland hatten die deutschen Skispringer mit den Podestplätzen nichts zu tun. Andreas Wellinger belegte in Ruka als Bester aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher den 7. Platz. Zweitbester Deutscher war Pius Paschke als 8. Markus Eisenbichler landet auf dem 10. Platz. Konstantin Schmid wurde 21. und Stefan Laie belegte Rang 32. Top-Skispringer Karl Geiger schied sogar bereits nach dem ersten Durchgang aus. Er hielt schon zum 2. Mal in dieser noch jungen Saison keine Weltcup-Punkte. Den Sieg teilten sich der Österreicher Stefan Kraft und Halvor Egner Granerud aus Norwegen. Rang 3 ging an Naoki Nakamura aus Japan.
Und auch die nordischen Kombinierer waren in Ruka zu Gast. Für sie war die Reise nach Ruka allerdings der Auftakt der Saison. Höhepunkt des Winters wird dann die nordische Ski-WM in Slowenien in Planica Ende Februar sein. Aus deutscher Sicht hatte Julian Schmid am Freitag seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Diesmal stand aber ein erfahrener Mann im Mittelpunkt, Lisa Gerd.
Und wieder Jarl-Magnus Rieber. Der Norweger gewinnt zum Abschluss des Weltcups von Ruka das 10 Kilometer Massenstartrennen. Das Podest vervollständigen Matteo Bo aus Frankreich und Ryota Yamamoto aus Japan. Julian Schmid konnte seine Podestserie nicht aufrechterhalten. Er wird Fünfter, behält aber das gelbe Trikot des Führenden im Gesamtweltcup. Manuel Feist als Sechster und Erik Frenzel als Neunter vervollständigen das solide deutsche Mannschaftsergebnis. Weiter geht es in der kommenden Woche in Lillehammer, wo dann auch die Frauen in den Weltcup einsteigen.
Der Auftakt für die nordischen Kombinierer in diesem Winter ist also gemacht. Die Zukunft der nordischen Kombination steht aber weiter auf wackeligen Beinen. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Bundestrainer der Herren Hermann Weinbuch gesprochen. Vorab habe ich ihn aber gefragt, ob er persönlich zufrieden mit dem ersten Weltcup-Wochenende und dem Abschneiden seines Teams ist.
Ja, ich bin natürlich sehr zufrieden. Wir haben das gelbe Trikot mit einem jungen Mann, mit Julian Schmid, der sich jetzt über Jahre immer peu à peu hochgearbeitet hat, verbessert hat, und von daher sind wir natürlich sehr zufrieden. Auch die ganze Mannschaft an sich hat gute Leistungen gebracht. Ich denke, wir sind gut vorbereitet und die Form stimmt für den Anfang. Ruka ist immer sehr speziell, sehr schwierige Schanze. Sie hat sich zwar dieses Wochenende sehr zahm gezeigt. Jetzt im letzten Springen war es noch ein bisschen windiger, also da hat man wieder ein bisschen Glück gebraucht. Aber letztendlich war der Einstieg richtig gelungen für uns.
Es rumort ja so ein bisschen, hat man den Eindruck, in der nordischen Kombination. Die Damen dürfen 2026 nicht bei den Olympischen Winterspielen starten. Bei den Herren steht Olympia 2030 auf der Kippe. Was sagen Sie denn zu diesen Äußerungen, zu diesen Entscheidungen des IOC?
Ja, ich bin natürlich geschockt und belastet uns alle sehr. Wir lieben unseren Sport. Wir glauben auch, dass wir super Leistungen zeigen, dass es richtig was wert hat, einen sehr hohen sportlichen Wert. Es ist ja ein Mehrkampf, also ein Zweikampf mit sehr unterschiedlichen Disziplinen, das sehr, sehr schwierig ist zum Trainieren. Und dementsprechend verstehen wir nicht, dass da das IOC diesen sportlichen Wert nicht sieht und es nicht erkennen kann. Und dann so fadenscheinige Äußerungen, dass da zu wenig Nationen am Start sind, ist nicht so, weil andere Disziplinen, ich will jetzt keine nennen, viel weniger haben. Und wir haben auch immer wieder verschiedene Olympiasieger. Wir haben auch Amerikaner gehabt, die Olympiasieger sind. Wir haben auch Japaner gehabt, die Olympiasieger waren. Und dementsprechend verstehe ich nicht, dass man sagt, ja, es sind einfach zu wenig Nationen, die vorne da Medaille gewinnen können. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Die nordische Kombination wird ja auch als Ursportart sozusagen im Wintersport gesehen oder bezeichnet. Wie kann man denn aus Ihrer Sicht ja die Zukunft da auf bessere Beine stellen? Wie kann man die nordische Kombination da so ein bisschen vor dem Olympia aus retten?
Ja, wir haben uns natürlich schon Gedanken gemacht. Wir müssen natürlich versuchen, die schwächeren Nationen, weil durch den Skispringen ist doch sehr technischer Sportart, wo man auch im technischen Bereich und im Materialbereich viel arbeiten muss und auch Geld investieren muss, genauso im Laufbereich. Da muss man schnelle Ski haben, da muss man auch viel arbeiten und auch entwickeln. Und das braucht natürlich finanzielle Unterstützung und das fehlt bei vielen anderen oder vielen Nationen, die nicht ganz mithalten können. Und da müsste man einfach versuchen, denen ja Hilfe zu geben in irgendeiner Form. Wir sind natürlich auch bereit, da sie mit einzubinden. Also es gibt jetzt Pläne, dass man sagt, die führenden Nationen wie Norwegen, Österreich, Deutschland, wir nehmen zwei Entwicklungsländer, sage ich mal so, mit an die Hand und versuchen, die da zu unterstützen. Das machen wir natürlich gerne. Aber was ich vorher schon erwähnt habe, dass das sehr schwierige Sportart ist und da braucht man gute Strukturen und man muss langfristig arbeiten, bis man richtig erfolgreich werden kann. Und da braucht man langen Atem und von daher wird es innerhalb von 3 Jahren nicht zu machen sein, dass man dann da andere Nationen nach vorne bringt, entscheidend nach vorne bringt. Dann haben wir natürlich noch gesagt, ja, wir müssen vielleicht an das Format ein bisschen rangehen, dass man da mehr Wechsel möglich ist. Da sind zwei Formate im Gespräch, die interessant werden könnten, die auch einen gewissen Aha-Effekt für die Zuschauer geben könnte. Das wäre für meine Augen auch noch ein Ansatz. Und noch ein Ansatz wäre natürlich, dass man an der Schanze gleich läuft, bessere Sendezeiten bekommt im Fernsehen und dass man einfach Springen und Laufen nicht weit auseinander, dass das möglichst innerhalb von einer halben Stunde dann gelaufen wird, dass das mehr so ein Eventcharakter wird und mir nichts um 8 Uhr in der Früh springen oder um 9 und dann um 4 Nachmittag laufen. Das ist, glaube ich, nicht förderlich für unsere Sportler. Wir müssen innerhalb von eineinhalb Stunden fertig sein. Das war, glaube ich, auch sehr wichtig.
Ja, das IOC hat ja sportlich argumentiert, aber Sie sprechen das gerade schon an. Glauben Sie denn, dass das Interesse auch tatsächlich sich verändert hat, verlagert hat und vielleicht weniger Leute die nordische Kombination irgendwie attraktiv finden und schauen wollen?
Glaube ich nicht. Ich weiß, dass bei den Olympischen Spielen unser Teamwettbewerb die höchsten Einschaltquoten in Deutschland hatte von der ganzen Olympischen Spiele. Also wenn man erfolgreich ist, dann wird es auch honoriert und die Leute interessieren sich dann auch für das. Nur wir haben halt nicht die Asiaten dabei und die Russen sind nicht so stark und genauso die Amerikaner sind gerade weg und die haben natürlich die meisten Leute und dementsprechend fallen wir dann da ein bisschen runter, weil wir leider bloß, sagen wir, 3-4 Nationen, die da richtig Publikum akquirieren. Und das ist ein bisschen das Problem, denke ich. Wir müssen schauen, dass wir eben andere da mit ins Boot reinbringen. Aber das wird nicht so leicht sein.
Ihre persönliche Laufbahn beim Deutschen Skiverband könnte ja bald zu Ende gehen. Die Gerüchte darum gibt es ja immer wieder schon, dass Sie als Bundestrainer dann nach dieser Saison aufhören könnten. Welche Hoffnungen haben Sie denn für diese Saison, für den wahrscheinlich letzten Winter für Sie als Bundestrainer?
Ja, ich habe ein gutes Team. Wir sind gut gestartet. Wir können uns noch steigern. Ich habe eine gute Mischung. Wir haben junge Leute und auch etablierte, erfahrene Leute. Ja, die Stimmung im Team ist gut. Und ich denke, dass wir diese Saison wieder ganz vorne mitmischen können und auch bei der WM da um Medaillen kämpfen werden. Also da bin ich sehr zuversichtlich.
Sie sind ja seit 1996 im Amt. Gerade wenn Sie das jetzt so sehen, wie sich die nordische Kombination entwickelt, wie sind da so Ihre persönlichen Gefühle? Vor allen Dingen, wenn Sie dann ja tatsächlich eventuell abtreten als Bundestrainer, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ja, es ist ein bisschen Wehmut, muss ich sagen. Oder ich bin ein bisschen traurig, weil man doch das ganze Herzblut reingesteckt hat oder auch noch drin hat. Praktisch das mein Leben ist. Und wenn das dann trotz großartige Erfolge, dann das irgendwie in Zweifel gesetzt wird, dass man die Sportart eigentlich gar nicht mehr haben will und so, das ja belastet schon oder das macht einen schon nachdenklich und ja, ist eine schwierige Situation letztendlich für mich, weil ich ja begeisterter Kombinierer bin und super Athleten habe, die ja die Sportart lieben und schade, dass das andere Leute nicht anerkennen können.
Der Bundestrainer der Herren Hermann Weinbuch zur Zukunft der nordischen Kombination im Hinblick auf die Olympischen Spiele. In wenigen Augenblicken beginnt das Spiel Deutschland gegen Spanien. Alle Reaktionen und Hintergründe zum Spiel gibt es dann ab 23.30 Uhr in unserer WM-Aktuell-Sportsendung. Das war Sport am Sonntag. Am Mikrofon war Benedikt Kaninski. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.